Guten Morgen, herzlich willkommen zum neuen Online-Talk mit Daniel Fiene
und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen. Samstag, das ist der Shopping-Tag Nummer 1. Viele von euch stehen vielleicht schon in den Startlöchern, um gleich nach dem Online-Talk in die Stadt zu verschwinden zum Samstags-Shopping. Wir fragen uns, ist das nicht eigentlich eins der größten Paradoxe eines typischen Wochenendes? Massen von Menschen pilgern Woche für Woche mit vollen Portemonnaies in die Innenstädte und sorgen dort für volle Einkaufsstraßen und Shoppingcenter und kommen später dann beladen mit vollen Einkaufstüten zurück.
Also samstags volle Innenstädte, aber auf der anderen Seite gibt es doch die vielen Online-Shops, die Milliardenumsätze melden. Ist die mit Tüten bepackte Shoppingtour durch die örtlichen Geschäfte nicht längst ein Auslaufmodell?
Fest steht eins, Online-Shopping ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch und das mit großen Schritten. Und längst sind es nicht mehr nur wenige spezialisierte Online-Händler oder Internet-Auktionshäuser, die mit günstigen Preisen locken. Die Auswahl an Anbietern, Produkten und Dienstleistungen ist riesig. Vom Online-Supermarkt bis hin zum Autokauf, alles ist zu haben.
Wir sind stets auf der Jagd nach den besten Angeboten, finden es bequemer, unsere Bücher bei Amazon zu bestellen, als im Buchladen um die Ecke. Dabei wollen wir den perfekten Kundendienst, wollen gleichzeitig nicht in irgendwelche Telefon-Hotlines drin hängen, sondern direkt Antworten über Facebook und Twitter erhalten. Trotzdem nerven uns die langen Lieferzeiten und die Pakete, die werden ja irgendwie auch immer zur unpassendsten Zeit gebracht. Wird es das regelmäßige Shopping am Samstag in der Innenstadt mit anschließendem Kaffeebesuch also auch in Zukunft weitergeben? Was ihr schon immer über Online-Shopping wissen wolltet, das ist unser Thema im heutigen Online-Talk.
Und dazu haben wir euch schon in den letzten Tagen gebeten, eure Meinung auf unseren Skype-Anrufbeantworter zu sprechen. Und unsere Frage an euch war, wie sieht eure Online-Shopping-Welt aus? Worauf möchtet ihr nicht verzichten? Was kauft ihr lieber im Geschäft?
Hallo, hier ist Frau Feli. Ich war jetzt ein halbes Jahr in Kalifornien, in San Francisco. Und ich wurde ständig online auf neue Groupon und Social Living, das ist das Gleiche, nur von einem, ja, einem anderen Anbieter halt, zugebombt. Also war jetzt irgendwie immer präsent und habe mich dann natürlich auch da angemeldet und habe das, also jeden Morgen kam meine Social Living und Groupon und Deals mit rein. Und die hat man sich im Zweifelsfall auch gegenseitig zugeschickt. Man hat die nicht nur auf Facebook gepostet, aber man wusste halt genau, wer was irgendwie gut finden könnte und hat das dann untereinander ausgetauscht, dazu geschickt und die Deals auch ganz gerne mal mitgenommen. Ich glaube, man hat schon ein bisschen nachgeguckt, was kann man gerade gebrauchen. Also wenn ich irgendwie bestimmte Sachen wusste oder von manchen Händlern oder Unternehmen wusste, dass die eben das anbieten werden, hat man da so ein bisschen drauf gewartet. Jetzt nicht irgendwie Ewigkeiten, aber man wusste halt, welche Sachen irgendwie relativ regelmäßig kommen und hat dann eben anstatt sofort Sachen zu kaufen auf den Deal gewartet und den dann eingelöst. Und vielleicht hat man schon irgendwie ein bisschen mehr ausgegeben, weil man überrascht wurde über irgendwelche Sachen, die auf einmal irgendwie hochkommen. So, ach ja, toll, da könnte man ja mal essen gehen, anstatt irgendwie zu dem Burgerladen um die Ecke oder so. Dass man dann irgendwo anders mal hingegangen ist, aber es war eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Soweit unsere Hörerin. Ich bin gespannt. Das Thema Groupon werden wir später natürlich auch vertiefen. Herr Pähler, ne?
Das tun wir auf jeden Fall.
Wie sieht das denn bei dir aus? Bist du eher so der Typ, der sich zum Shoppen ins kleine Schwarze schmeißt und dann mit den Tüten von Prada und Louis Vuitton über die Einkaufsstraßen flaniert? Oder kaufst du dann lieber total bequem im Jogginganzug vom Sofa dann per Mausklick ein?
Also um ehrlich zu sein, kann ich darauf nur mit einer Floskel antworten. Es kommt darauf an.
Du bist doch kein Jurist.
Trotzdem. Es kommt darauf an.
Was war denn dein letztes größtes Shopping-Erlebnis?
Also das siehst du sozusagen auf meiner Nase. Ich habe mir nämlich eine neue Brille gekauft und ja, das habe ich offline getan, weil ich die natürlich anprobieren wollte und so ein bisschen auch den örtlichen Optiker unterstützen wollte. Aber ich kaufe natürlich auch online. Also im Urlaub habe ich schon mal online gekauft, wenn man das da kaufen nennt. Ein Computer, Musik, Filme. Ja, und zuletzt, glaube ich, das größere online war ein Anzug mit neuen Schuhen. Den hätte ich nämlich offline bei mir zu Hause nicht bekommen. Wie ist das bei dir? Ich schätze, du bist zu 95% ein Online-Shopper.
Na, das stimmt nicht so ganz. Also ich finde zum Beispiel Klamotten und Schuhe, das muss man schon irgendwie anfassen, selbst ausprobieren. Und ich glaube, einen Anzug, den würde ich nicht im Netz kaufen, aber dann das passende Bügelbrett und das Bügeleisen dazu dann schon eher, wo man nicht so viel falsch machen kann, glaube ich.
Ihr seht, die Meinungen zum Online-Shopping, die gehen auseinander. Grund genug für uns mit diesem Phänomen näher zu beschäftigen. Wie funktioniert Kaufen und Verkaufen im Zeitalter von Facebook, Google und Twitter? Im Zentrum steht dabei für uns vor allem aber der digitale Kunde und die Frage, wie tickt der eigentlich?
Der stört. Das sagt zumindest einer unserer heutigen Gäste. Bei uns ist nämlich der Berater Edgar Geffroy, der einzige, der stört, das ist der einzige, was stört, ist der digitale Kunde. So heißt nämlich auch sein neues Buch. Und darin befasst er sich auch intensiv mit dem Online-Kundenverhalten und den Herausforderungen, die sich daraus für Händler und Firmen ergeben. Traditionelle Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Noch mehr ist es nicht bei allen Firmen angekommen, dass zwar jetzt im Netz man alles verkaufen kann, aber es gibt auch neue Türsteher wie Google, Apple und Facebook, und die entscheiden über den Marktzugang. Hinzu kommen auch noch die hohen Ansprüche des digitalen Kunden.
Bevor wir darüber sprechen, begrüßen wir ihn aber erst einmal. Er stört uns nämlich nicht, sondern wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist, Edgar Geffroy. Herzlich willkommen und guten Morgen.
Vielen Dank für die Einladung und an alle Zuschauer und Zuhörer, wird eine schöne Zeit jetzt gleich.
Herr Graufer, bevor wir jetzt aber gleich mal ins Analytische einsteigen, was haben Sie persönlich zuletzt online gekauft?
Das war ein Headset, den wollte ich sogar erstmal klassisch kaufen, bin in einen der großen Läden reingegangen, die wir alle kennen, und wollte einfach mal austauschen oder mir anschauen, worum es geht. Wollte gerade zugreifen, hinter mir war allerdings ein Verkäufer, der hatte gerade die Partnerschaft beendet und wollte jetzt seiner Freundin erklären, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, dass man sich überhaupt noch weiter treffen sollte. Und da wollte ich nicht stören, und dann habe ich einfach mal parallel mein Gerät rausgeholt, habe mal eben ganz kurz geguckt, weil ich stand ja vor dem Gerät, wusste den Namen, und Patsch Peng hatte ich festgestellt, 38% günstiger. Ich habe den jungen Mann nicht gestört und habe dann bei Amazon gekauft.
Also in diesem Fall hat dann der Verkäufer gestört.
In dem Falle hat er wahrscheinlich eine andere Priorität gehabt, aber ums Verkaufen ging es ihm diesmal nicht.
Sie haben tatsächlich doch noch im Geschäft gekauft, nur bei einem anderen Anbieter, quasi.
Nö, einfach direkt online. Okay. Ich habe einen Tag länger gewartet und dann war es ja schon da.
Ach so. In Ihrem Buch beschreiben Sie eine Szene, die finde ich ganz interessant. Da hatten Sie vor, mit Ihrer Familie zu Ihrem Lieblingsthailänder zu gehen und dort zu essen. Und dann standen Sie vor dem Restaurant und die Aufregung wahrscheinlich bei Ihren Kindern war vor allen Dingen groß, weil der Laden war zu und nicht mal eben für 10 Minuten, sondern für immer. Das war aber für Sie kein Problem, dank Internet.
Ja, also meine 6-jährige Tochter liebt es, zu einem Thai zu gehen und sagte immer, Papa, lass uns dahin gehen, wo man sich die Schuhe ausziehen kann. Und das haben wir dann auch samstags mal wieder gemacht. Auf einmal standen wir tatsächlich vor dem Geschäft oder vor dem Laden. Die sind nach Bangkok gefahren, sind nicht zurückgekommen und meine Tochter fing direkt an zu weinen. Ich sage, warte mal einen kleinen Moment, habe mein Gerät rausgeholt, also mein iPhone, habe kurz gegoogelt, habe einfach dann Thai eingegeben. Ich habe sogar noch Thai Düsseldorf. Sie müssen das gar nicht mehr, weil sofort Google identifiziert, wo Sie stehen und bringt dann die entsprechenden Angebote für Thai-Restaurants. Habe dann sofort nachgeguckt, wer es am besten bewertet. 10 Minuten später saßen wir beim nächsten Thai. Tochter glücklich, alle glücklich.
Eins wollen wir noch wissen, war denn der neue Thai besser als der alte?
Ja, tatsächlich. Also das war auch eine schöne Geschichte, hätte man früher tun können. Aber der Mensch ist ja dann irgendwie auch so dran gewöhnt. Also insofern hat es einen Doppeleffekt gehabt.
Jetzt muss man aber mal dazu sagen, wenn wir jetzt über Online-Shopping sprechen, das ist ja nichts Neues. Also so, seit es das Internet gibt, kenne ich auch Online-Shops, eBay begleitet uns schon seit fast einem Jahrzehnt oder vielleicht sogar noch länger. Amazon kennen wir schon fast seit aus unseren frühen Online-Tagen. Sie sprechen aber jetzt davon, dass es eine Revolution gibt gerade, oder wir stecken sozusagen mittendrin. Was ist denn das für eine Revolution?
Also es ist eine neue Gründerzeit ist da. Das ist das total Spannende an dem, was gerade jetzt hier passiert. Es ist eine Gründerzeit für alle im Netz. Und es gibt so irre viele Nischenmärkte. Vielleicht hätte vor einiger Zeit sich jemand nicht vorstellen können, dass man Schuhe online kaufen kann. Es gibt keine Grenzen mehr. Also das Erste, was entsteht, jeden Tag entstehen jetzt neue Shops, spezialisierte Geschäfte, die dann über diesen Weltmarkt, den sie auf einmal im Zugriff haben, ihre Produkte anbieten können. Damit ist also jemand, der sonst nie die Chancen gehabt hätte, in die Lage versetzt, sein eigenes Geschäft aufbauen zu können. Ich finde das total dramatisch. Vielleicht haben wir daher noch Gelegenheit, über einige Beispiele zu reden, die aus dem Nichts heraus entstanden sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass es immer normaler wird. Wir haben heute, ich nenne das nicht mehr Internet, ich nenne das Evernet. Die Allgegenwärtigkeit des Netzes. Früher waren wir noch dran gewöhnt, uns vor einen Bildschirm zu setzen. Heute machen wir klack, klack, mobil, wo wir sind und haben die Informationen, die wir brauchen für die Produkte, wie ich es gerade selber auch erzählt habe. Dieses Evernet ist noch einmal ein Turbo für eine andere Art, Geschäfte zu machen.
Aber was ist so der Auslöser dafür, dass es jetzt gerade diesen Wandel, den Sie da gerade beschrieben haben, ist es, dass jetzt auf einmal das Evernet da ist, also dass das Internet überall verfügbar ist? Oder hat das vielleicht auch noch andere Gründe, die vielleicht zum Beispiel ja in dem Aufstreben der sozialen Netzwerke liegt?
Facebook ist sicherlich eines der dramatischen Treiber, weshalb Unternehmen sich auch damit beschäftigen müssen, weil der Kunde nutzt es ja längst intensiv. Er glaubt ja im Zweifelsfall seinen Freunden mehr über ein Produkt. Holidaycheck.com lässt grüßen. Man bucht vielleicht noch traditionell, holt sich aber dann die Informationen über Holidaycheck. Ist das Hotel wirklich so gut, wie es beschrieben worden ist. Was ich auch glaube, dass es eben halt sehr viel parallel abläuft. Man holt sich vorher die Informationen, geht dann ins klassische Geschäft oder bucht entweder direkt da oder geht wieder zurück. Also es ist so, dass es immer mehr zusammenfließt und dass es immer natürlicher wird. Das ist, glaube ich, jetzt in der heutigen Zeit die Situation. Was früher noch wenigen vorbehalten war, ist heute Massenthematik geworden. Jeder kann den Zugriff haben auf die Informationen, die er braucht.
Und warum stört da der digitale Kunde? Der bringt doch das Geld.
Schauen Sie sich dann einfach mal genauer an, das ist ja der Titel, den ich jetzt als Buch gerade draußen habe, freue mich ja. Einerseits freue ich mich, weil das Buch ist letzte Woche Donnerstag rausgekommen, andererseits war es dann einen Tag später ausverkauft, ist aber jetzt nächste Woche wieder da. Das Einzige, was stört, ist der digitale Kunde, ist insofern für mich spannend. Er ist jemand, der mittlerweile top informiert ist. Und wenn Sie heute auf eine Seite mal draufgehen, dann überlegen Sie mal, wie lange Sie brauchen, um wirklich abschließen zu können. Also was wird eigentlich einem Kunden heute alles schwerer gemacht, wenn er wirklich abschließen will? Damit fängt das an. Das heißt also, die Möglichkeiten zu shoppen sind eigentlich ein erschwerendes Thema. Sie müssen durch irre viele Hürden, deswegen sagen ja viele, komm, dann lassen wir es direkt. Das ist ein gigantisches Potenzial. Ich meine, es haben ein paar Firmen verstanden, wie Amazon mit einem Klick, Apple, um es mal ganz klar und deutlich zu sagen, sie kaufen ein Gerät, bezahlen das und dürfen das noch nicht einmal benutzen, bevor sie sich nicht angemeldet haben. Also das ist eigentlich auch ein Hammer, dass man das als Kunde so akzeptiert. Aber wenn die einmal in dieser Welt drin sind, wird es ihnen extrem einfach gemacht, als digitaler Kunde eine Beziehung zu haben, Sonderangebote zu haben und eben halt das beste Angebot dann zu kriegen, wenn sie es selber wollen.
Ich finde, das mit dem Thema des digitalen Kunden sollten wir an dieser Stelle noch mal ein bisschen vertiefen. Und denn wir werden auch noch mal darüber reden, was diese Revolution auch für die Verkäufer bedeutet. Und es ist ja auch klar, dass sich die Rahmenbedingungen ändern und dass dabei auch neue Geschäftsmodelle entstehen. Aber bleiben wir erstmal bei diesem digitalen Kunden, genau genommen bei der digitalen Kundin.
Bei uns ist nämlich jetzt eine Vertreterin eben dieser Spezies, eine digitale Kundin. Oder was es wahrscheinlich noch besser trifft, eine Online-Power-Shopperin.
Ja, Sabine Piel ist ihr Name, Journalistin ist ihr Beruf und im Internet einkaufen ihre große Leidenschaft. Guten Morgen, Sabine.
Guten Morgen.
Ich möchte jetzt nicht indiskret sein, aber ich finde, wir kommen um eine Frage nicht drum herum. Wir müssen über deine Kreditkartenabrechnung reden. Übertreibe ich, wenn ich sage, die ist jetzt im letzten Monat so dick gewesen wie das New Yorker Telefonbuch?
Ja, damit übertreibst du in der Tat. Also natürlich shoppe ich viel im Internet. Also wenn ich das vergleiche, wie viel kaufe ich offline ein oder halt eben online, dann überwiegt das Online-Einkaufen definitiv. Aber so wahnsinnig viel Geld gebe ich nicht aus. Also es bewegt sich alles noch im Rahmen.
Daniel hat vorhin schon gesagt, er kauft keine Klamotten im Netz, ich keine Brillen. Und wenn wir jetzt über Salatgurken philosophieren würden, würden wir uns auch wahrscheinlich einig werden. Die kaufen wir zurzeit vielleicht gar nicht. Was steht denn so auf deinem Online-Einkaufszettel?
Also größtenteils sehr mädchenmäßig kaufe ich Klamotten online. Also und das auch viel, muss ich zugeben. Und da gibt es natürlich diverse Shops. Also wenn man einmal so ein bisschen reingerät in diesen Strudel, daraus ergeben sich dann auch Links zu anderen Shops und man kennt sich so ein bisschen aus. Und also größtenteils kaufe ich Klamotten ein.
Aber ist denn nicht gerade bei Klamotten, Daniel hat das ja gesagt, diese Haptik-Thematik was Besonderes, was online vielleicht nicht so bieten kann?
Das stimmt. Also das ist ein Kriterium, wo ich sagen würde, das ist eventuell ein Nachteil des Online-Shoppens. Auf der anderen Seite stelle ich fest, dass die Online-Shops zunehmend bemüht sind, dieses haptische, dieses visuelle Erlebnis, was einem halt eben offline im Geschäft begegnet, dass sie das versuchen, ins Netz zu transportieren. Beispielsweise ASOS, das ist aus dem United Kingdom ein Shop, den es halt eben auch in Deutschland gibt. Die machen das, was alle anderen deutschen Shops zum Beispiel nicht machen. Du kannst dir den Live-Walk, einen Catwalk ansehen von diesen tausenden Produkten, die du dir angucken kannst. Zu jedem ist irgendein Model ein Catwalk gelaufen und das kannst du dir angucken und dadurch siehst du halt eben, wie fällt das Produkt. Also du hast einen anderen visuellen Eindruck und das transportiert sozusagen einen Hauch des haptischen Erlebnisses, was du halt hast im Shop und kompensiert das halt eben insofern.
Wie ist denn so deine Liebe zum Online-Shopping entstanden? Einfach weil du Geschäfte per se nicht magst, weil du bist jetzt ja keine Person, so wie wir dich kennen, die sagt, bin ich gerne unter Menschen.
Ja, das stimmt. Genau, also was natürlich einerseits nervt, finde ich, sind überfüllte Läden, wie es halt eben heute am Samstag zu erwarten ist, wenn man stundenlang an dieser Kasse steht. Ich mag es nicht, durchwühlte Regale zu passieren und mir da irgendwas rauszufischen. Ich finde es nervig, festzustellen, dass ein schönes Produkt, also sagen wir einen Pullover, den ich toll finde, oder ein T-Shirt, dass es das nicht in meiner Größe gibt. Das sind alles so Faktoren, die hast du online nicht.
Aber Shopping ist doch auch so eine Art Lifestyle, wenn man rausgeht auf die Straße, sich mit Freunden treffen, vielleicht in ein Café setzen und so. Das ist ja so, ich glaube, da geht es ja auch viel um die Handlung, nicht so sehr um dann das, die Sachen zu besitzen. Vermisst du das?
Naja, hin und wieder ziehe ich schon noch los. Das als gesellschaftliches Ereignis zu betrachten, kann ich nachvollziehen. Also hin und wieder zum Beispiel mit der besten Freundin shoppen zu gehen, das wäre ja so ein Beispiel, und danach den Kaffee zu trinken. Auf der anderen Seite war ich immer der Typ, der sehr gerne alleine shoppen geht, weil es halt einfach effizienter ist. Keiner redet einem rein. Ja.
Also eine effizienzgesteuerte Online-Shopperin. Aber wenn du dir dein Verhalten mal anguckst, auch vielleicht so im zeitlichen Verlauf, hat sich das in den letzten Jahren auch, also das Online-Shopping-Verhalten, hat sich das in den letzten Jahren auch verändert?
Es hat sich ausgeweitet auf mehrere Shops. Also damals zum Beispiel, es ging ja alles los mit Esprit. Also es ist so ein, die natürlich auch eine sehr enge Kundenbindung haben, dadurch, dass du bei jedem Einkauf auch Prozentpunkte bekommst und so weiter. Also damit fing das Ganze an. Ich fand die Seite auch sehr komfortabel und hat sich dann halt ausgeweitet zu, ich darf Produkte ja nennen, also Zalando und diverse andere Shops, die halt eben Online-Produkte...
Zalando bietet Schuhe an, glaube ich.
Genau,
ne?
Zalando bietet Schuhe an, dann zum Beispiel Zara hat immens nachgelegt in seinem Online-Auftritt. Die haben einen sehr guten Online-Auftritt, das war früher anders, da habe ich dann auch nicht gekauft. H&M ist inzwischen auch wahnsinnig gut geworden, also das sind so diese verschiedenen Stationen und ich habe inzwischen, muss ich sagen, ein viel breiteres Spektrum, wo ich einkaufe.
Das finde ich interessant, weil das alles Läden sind, die es ja auch in der echten Welt gibt, die jetzt nicht, das sind jetzt keine originären Online-Händler, die du jetzt bis jetzt aufgezählt hast. Edgar Geffroy hat ja gerade schon so ein bisschen den digitalen Kunden skizziert. Hast du dich darin wiedergefunden? Oder würdest du dem so ein bisschen widersprechen?
Was ich ganz interessant fand, war, als Herr Geffroy sagte, die Online-Welt wird natürlicher. Ich glaube, dass das tatsächlich so ein Aspekt ist, dass unsere Lebenswelt, unsere Erfahrung, die wir halt eben beim Einkaufen samstags, nachmittags auf der Straße, die wir da machen, was eben auch haptische Erlebnisse, wie wir es eben beschrieben haben, angeht, dass das ganz wichtig ist, dass die Online-Shops erkennen, dass es für den Kunden immens wichtig ist und das halt eben wieder zurückholen sozusagen ins Netz. Ne? Also es ist nicht mehr dieses, der Kleiderbügel hängt, beziehungsweise der Pullover hängt an der Stange, sondern ich muss ihn angezogen sehen. Dass solche Aspekte des Natürlichen, dass das wieder zurückkommt.
Darf ich mal direkt, also ja. Das war genau das, was ich immer sage, es muss menschlicher werden.
Genau.
Je natürlicher und je menschlicher es wird, und da sind sie ja eben halt noch meilenweit von entfernt.
Ja.
Die
ja.
allerwenigsten Shops haben verstanden, dass es eben halt immer noch darum geht, dass Menschen mit Menschen eben halt etwas zusammen machen wollen. Ich habe immer so ein schönes Beispiel, wird quasi so gut wie nie genutzt. Es kann ja sein, dass sie irgendetwas wollen und kriegen es aber einfach nicht gefunden, weil die Internetseite nicht so aufgebaut ist, dass sie es finden. Mhm. So, es gibt heute eine Technologie, die kostet eigentlich gar nichts, könnte sich jedes Einzelgeschäft anschaffen. Sie bringen einen Knopf, da drücken Sie drauf und dann geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Eine Sekunde später kriegen Sie den Anruf auf diese Nummer, die Sie vorher angegeben haben. Sie haben live einen Menschen dran und fragt dann, was kann ich für Sie tun? Mhm. Also wenn Sie nicht mehr durchblicken, was ja nun mal irgendwann passieren kann, sind das heute Technologien, fast nicht genutzt. Deswegen ist meine These, je menschlicher es ist, umso einfacher wird letzten Endes es auch gemacht werden, diesen digitalen Kunden dauerhaft zu gewinnen. Weil das ist ja das Risiko des digitalen Kunden. Der macht ja, haben Sie auch gerade gesagt, heute Klack hier, morgen Klick da, übermorgen wieder da. Wie kriege ich jetzt als Unternehmen, das wäre mal meine Sicht der Dinge, wie kann man mehr Geschäft machen, wie kriege ich ihn denn jetzt als digitalen Kunden in eine Beziehung rein? Sonst sagt er ja, Pustekuchen, bin ja eh schon wieder beim Nächsten. Und das ist ja eigentlich auch die spannende Herausforderung.
Genau, es muss so eine Art Näheerlebnis einfach geschaffen werden, was den Zugang einfach erleichtert.
Ja. Ihr merkt, wir sprechen angeregt über ein Thema. Das Thema ist Online-Shopping heute bei uns im Online-Talk. Und wir haben schon viel darüber gesprochen, wie sie so ticken, die digitalen Kunden. Was so ist so faszinierend am Internetkauf? Wie verändert sich vielleicht auch das Kundenverhalten durch das Netz? Und wie verändert es sich vielleicht auch noch in Zukunft?
Und all das, was da gerade passiert, ist auch eine Revolution. Das haben wir schon erfahren von Edgar Geffroy. Aber die Revolution, die findet nicht nur für die Online-Käufer, sondern auch bei den Online-Anbietern statt. Die Rahmen Bedingungen ändern sich an der Stelle. Und lass uns doch jetzt mal schauen, wie zum Beispiel, weil wir gerade sehr viel über die Natürlichkeit und über die Kundenbeziehungen gesprochen haben, dass es dort auch einen Anbieter gibt, der genau das wirklich ja vollzieht. Und zwar ist das ein Startup, das heißt Etsy.com.
Ja, das Prinzip ist, glaube ich, ganz einfach. Kunden können dort eigene Produkte eben kaufen, aber auch eben anbieten. Also sie sind nicht nur Kunde, sondern gleichzeitig auch Verkäufer von eigenproduzierten Produkten. Aber wir möchten jetzt vor allen Dingen darüber sprechen, warum Etsy besonders auf den individuellen Kontakt auch mit Webseitenbesuchern setzt. Und das wird uns erklären Emily Pelich. Sie arbeitet im Berliner Etsy-Büro und ist jetzt bei uns im Online-Talk. Hallo, Frau Pelich.
Hallo.
Frau Pelich, bei Etsy werden vor allen Dingen auch handgemachte oder ausschließlich handgemachte oder selbst erstellte Produkte vertrieben. Und Etsy ist dort eine Plattform für Käufer und Verkäufer. Ich könnte doch eigentlich meine selbstgemachten Produkte auch bei eBay oder Amazon verkaufen. Warum soll ich denn da Etsy nutzen?
Also natürlich könnte man das auch bei eBay oder Amazon machen, aber dort steht eben eher das Produkt im Vordergrund und eBay ist ja nun schon irgendwas, also eine Plattform, wo ich eher Sachen loswerden will, die ich nicht mehr benutze. Und bei Etsy ist es uns eben sehr, sehr wichtig, dass die Produzenten im Vordergrund stehen. Nicht eben nur das Produkt, sondern der Mensch, der dahinter steht und dass Beziehungen geknüpft werden.
Wenn Sie das vielleicht nochmal vertiefen können, also gerade diese Beziehungen knüpfen, genau, was unterscheidet denn jetzt wirklich Etsy von anderen Verkaufswebseiten?
Generell ist erstmal zu sagen, sobald ich weiß, wer meinen Pullover zum Beispiel gestrickt hat, habe ich ja eine ganz andere Herangehensweise sowohl an das Produkt als auch an den Wert, den dieses Produkt verkörpert. Das heißt, ich konsumiere bewusster, ich bin vielleicht auch bereit, mehr dafür auszugeben und werfe es vielleicht auch nicht so schnell wieder weg. Auf der anderen Seite kann ich natürlich, wenn ich im direkten Kontakt mit dem Produzenten stehe, auch Wünsche äußern. Ich kann sagen, also du hast hier zwar den Pullover in Rot im Internet stehen, kann ich ihn aber nicht vielleicht auch in Blau haben. Also das ist so das eine. Und auf der anderen Seite ist es uns bei Etsy also wichtig, diesen Dialog zu unterstützen. Das machen wir sowohl online auf der Plattform selbst, indem es ganz, ganz viele Foren und Teams und Kommunikationswege online gibt. Wir tragen das aber auch in die reelle Welt, weil wir eben der Meinung sind, dass sich heutzutage so viel in der virtuellen Welt abspielt, dass es doch hin und wieder wichtig ist, sich auch im realen Leben kennenzulernen und in die Augen zu blicken.
Das finde ich nämlich auch sehr interessant, also dass Etsy sehr auf den direkten Draht der Kunden oder der Verkäufer setzt. Also es gibt weltweite lokale Meetups, also diese Nutzertreffen. Es gibt auch Orte, an denen man sich treffen kann. Und im Herbst wird es eine Konferenz in Berlin geben. Genau. Warum engagiert Etsy sich so in diesem Bereich so stark?
Weil es uns darum geht, die Leute wirklich miteinander zu vernetzen. Also Etsy ist eben nicht nur der Marktplatz für handgemachte Dinge, sondern wir verstehen das so, dass wir die Art und Weise, wie wir Wirtschaft betreiben, ein kleines Stückchen mitverändern wollen, indem wir eben jeden Einzelnen darin unterstützen, mit dem, was er gerne macht, mit dem, was er gut macht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und indem wir eben die lokale und die Community-Based Economy, also die Wirtschaft, die den Menschen im Mittelpunkt hat, die die Gemeinschaft im Mittelpunkt hat, unterstützen wollen. Und das geht eben nur, wenn man sich auch im realen Leben trifft. Und das ist in Berlin zum Beispiel jeden Montag Veranstaltung, die wir haben, zu kreatives Leben ausleben. Und eben auch diese Konferenz zum Beispiel, die nichts mit Etsy an sich zu tun hat, sondern wirklich mit Unternehmensgründung, mit Existenzgründung, mit Nachhaltigkeit und einfach die Leute da inspirieren will, den Schritt zu wagen.
Was uns sonst auch noch aufgefallen ist bei Etsy ist, dass sie wie andere Webseiten auch mit Kaufempfehlungen arbeiten, aber nicht so nach dem Motto, Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgendes Produkt gekauft, sondern sie setzen eigentlich Empfehlungslisten ein von einzelnen Individuen, von aktiven Kunden, die dann eben eine Empfehlung geben. Und würden Sie sagen, dass diese Empfehlungsart die viel wirksamere ist als die klassisch irgendwie mit irgendeinem schlauen Algorithmus errechnete Empfehlungsliste, wie bei Amazon?
Ja, klar. Also es gibt auch die Möglichkeit, einen sogenannten Circle zu aktivieren. Und da kann ich dann Leute reinnehmen, mit denen ich entweder befreundet bin oder von denen ich der Meinung bin, dass die einen guten Geschmack haben. Und dadurch kriegt man dann auch immer wieder neue Produkte vorgeschlagen. Das heißt, es wird, also man selbst als Kunde entscheidet in der Einweise, was für einen selbst relevant ist, indem man seinen Circle eben aufbaut mit Leuten, die einen ähnlichen Geschmack haben. Und auf der anderen Seite wird eben diese Community gestärkt, indem Leute selbst dafür verantwortlich sind, was auf der Homepage zu sehen ist. Und wenn man sich diese Treasuries heißen die, also diese kuratierten Auflistungen von Produkten anguckt, es gibt wahnsinnig viele und die Leute sitzen wirklich in ihrer Freizeit da und suchen sich die schönsten Produkte zum Thema Sommer oder zur Farbe Rot oder wie auch immer. Also das kann man ja individuell gestalten.
Funktioniert denn das auf die komplette Shopping-Welt? Könnte man dieses Prinzip, was Etsy verfolgt, auch auf die komplette Online-Shop-Welt übertragen? Oder ist das erstmal so eine Sache, die wirklich tatsächlich bei handgemachten Produkten gut funktioniert?
Also wir haben natürlich schon die Vision, dass es irgendwann auch Dienstleistungen zum Beispiel mit einbezieht oder Musik zum Beispiel oder in ganz ferner Zukunft vielleicht auch Stromversorgung. Also wir glauben schon, dass man durch so ein Netzwerk, was man eben gestaltet, eine Wirtschaft aufbauen kann, die auch ein bisschen autark von der da draußen ist, weil da läuft es ja nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Und insofern denke ich schon, dass das sehr, sehr gut übertragbar ist.
Sabine, ich glaube, du hattest gerade einmal ganz kurz gezeigt. Wolltest du auch noch was anmerken, oder?
Ach so, ja, also das erinnert mich so sehr an, wie es bei der Musik funktioniert, im iTunes Store zum Beispiel. Also dieses Vernetzen über Ping, da passiert das ja tatsächlich schon so, dass man da diese Netzwerke sich aufbauen kann und dann halt so eine viel zielgerichtetere Empfehlungsstruktur hat.
Dass man gucken kann, was haben auch Freunde gekauft und so weiter und so fort. Ja.
Genau.
Also ich finde es total spannend. Das, was hier gerade beschrieben wird, ist das Geschäftsmodell der Zukunft. Also ich habe ja in meinem Buch Das Einzige, was stört, ist der digitale Kunde. Sehr viel Provokation auch drin. Ich sage ja, Unternehmen müssen etwas ganz Neues lernen, was sie gar nicht kennen. Sie müssen eine Demokratie des Geschäftserfolges lernen. Sie müssen demokratisch werden. Sie müssen die Mauern runterreißen in den Unternehmen. Sie müssen die Kunden mit integrieren. Sie sind Bestandteil des Erfolges, indem sie sogar finanziell daran partizipieren. Wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere bei dem Beispiel, wird ja auch der Kunde gleichzeitig zum aktiven Verkäufer. Also hier ist eine ganz spannende Geschichte einer neuen Wirtschaft, die gerade entsteht, die auch fair und partnerschaftlich. Ich glaube, es entsteht etwas Besseres dadurch. Und da ist dieses Unternehmen, so wie ich das gerade höre, eines der Vorzeigeunternehmen.
Frau Pelich, wenn wir Sie nochmal fragen dürfen, Etsy arbeitet ja eben, haben Sie beschrieben, tatsächlich auch mit realen Treffen, bringt also Menschen zusammen. Das hat natürlich tatsächlich dann auch immer was sehr Lokales. Was würden Sie denn sagen, welchen Stellenwert hat eigentlich der lokale Handel heutzutage im weltweiten Online-Shopping?
Ich wünschte, er hätte einen größeren. Also ich glaube nicht, dass er in der generellen Gesellschaft so eine große Rolle spielt. Das kommt vielleicht immer mehr, dass also auch nicht nur im Onlinehandel, sondern im generellen Handel draußen wieder mehr Wert drauf gelegt wird, lokal zu kaufen. Aber ich wünschte, dass es auch im Onlinehandel eine größere Rolle spielen würde.
Sagt Emily Pelich vom Berliner Etsy-Büro. Etsy.com ist eine Handelsplattform für handgemachte Produkte. Man könnte auch sagen, es hat auch gerade so ein bisschen das Image im Internet vom hippen Startup. Danke für das Gespräch.
Bitte. Danke auch.
Hier ist der Online-Talk immer noch und bei uns sind weiterhin die Online-Power-Shopperin Sabine Piel und, ja, ich sag mal, der Kundenversteher Edgar Gaffroy. Und wir reden heute über das Kaufen und Verkaufen im Netz und haben gerade ja auch schon eines ganz konkret, eine Angebotsplattform mit Etsy vorgestellt. Herr Gaffroy, Sie haben auch gerade gesagt, das ist so eines der Geschäftsmodelle der Zukunft. Also vertiefen Sie das nochmal. Was ist Ihrer Meinung nach das, was daran so erfolgreich sein wird?
Das Spannende ist, dass es eigentlich gar nicht mehr diese klassische Trennung gibt. Wir verkaufen etwas und da gibt es die Kunden. Also wir sind das Unternehmen und der Kunde hat mehr oder weniger dann zu dem Ja zu sagen, was wir gerade anbieten. Und hier war es gerade ein schönes Beispiel. Spreadshirt übrigens ein anderes Unternehmen. Die können ihre eigenen T-Shirts entwickeln und das Unternehmen produziert. Es verschwimmen einfach die Grenzen. Wer ist denn jetzt der Verkäufer? Oder ist der Kunde dann nicht der aktivste Verkäufer für das Unternehmen und ist damit natürlich ein Bestandteil eines komplett vernetzten Systems? Und das ist das, wovon wir ausgehen, dass der Kunde so und so die Führung übernehmen wird. Nochmal eben gerade zu dem Beispiel übrigens, warum das Örtliche oder das Regionale. Es wird eine dramatische, spannende Entwicklung geben. Das Stichwort heißt Local-Based Services. Da sind mehrere große dabei, sich darauf vorzubereiten. Wir haben heute mit unseren iPhones oder wie die Geräte heißen, mit eingebautem GPS, werden wir ja identifiziert, wo wir sind. So, wenn wir das zulassen, wird man in der Lage sein, uns spezielle Angebote zu liefern und sagt, wenn du jetzt zu uns kommst, kriegst du innerhalb der nächsten 30 Minuten, kriegst du dann ein Angebot. Willst du das haben, ja oder ja? Also diese Situation, dass das Lokale an Bedeutung gewinnt, wird immer mehr zu einem ganz großen Geschäft werden. Und selbst kleinere Geschäfte könnten sich da dann zusammenschließen.
Das finde ich ganz interessant. Aber die Frage ist natürlich, wie bereit ist denn da der digitale Kunde? Also wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dass ich dann auch diese total zugeschnittenen Anforderungen, komm doch zu mir, also dieses Zerreißen sozusagen, das stelle ich mir jetzt auch so ein bisschen herausfordernd vor. Ich weiß nicht, Sabine.
Es brennt mir ja total auf der Zunge. Also ich sehe darin halt irgendwie, also aus Kundensicht bin ich mir nicht sicher, wo dieses System dann hingeht. Also einerseits kann ich mir vorstellen, dass dadurch mein Profil als Kunde im Internet halt noch viel mehr geschärft wird. Meine Online-Kaufidentität, die wir ja alle uns zulegen im Internet, die wird konkretisiert. Und ich frage mich halt, ob dadurch eine größere Streuung passiert, was irgendwie zu einem Auflösungsprozess wieder führt. Also, dass ich aus viel mehr Ecken bombardiert werde mit Angeboten, die auf meine Bedürfnisse und Interessen zugeschnitten sind. Ob das passiert oder ob tatsächlich so ein Konkretisierungsprozess stattfindet, dass ich dann nur noch wirklich perfekt auf mich zugeschnittene einzelne Angebote bekomme. Na, also ich finde das toll, wenn ich Vorschläge bekomme, das und das könnte dich interessieren. Also das, dann bin ich auch oftmals wirklich interessiert dran und kaufe das womöglich auch. Aber auf der anderen Seite ist halt immer noch so dieses Geschmäckle dabei. Wow, die wissen genau, wer ich bin. Also wird das noch heftiger in Zukunft werden, dass meine Online-Identität viel durchschaubarer ist?
Also es ist total spannend. Erstens haben wir jetzt alle Anlagenschützer auf den Plan gerufen. Oder die Datenschützer, die drehen jetzt durch. Die sagen, also was passiert denn jetzt hier gerade? Ja. Da gibt ja jemand die Daten, was wird denn mit diesen Daten passieren? Ich bin aber überzeugt davon, dass wir das nicht aufhalten wollen. Wir müssen sicherlich die Grundvoraussetzung schaffen. Aber wenn vielleicht jemand den Film gesehen hat, Minority Report, wo Tom Cruise da weggelaufen ist und jetzt poppte ja immer Werbung hoch, die speziell nur für ihn war. Also das, was wirklich seine Interessen sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass derjenige, der sagt, ich habe meine Interessen und ich gebe sie auch preis, weil dafür möchte ich mein Angebot haben. Ich möchte nicht mit den Dingen überhäuft werden, die mich gar nicht interessieren, dass da ein neuer Markt entsteht. Sukzessive baut er sich weiter auf. Und wenn ich dann, wir können schnell entscheiden, wenn wir 10 Angebote kriegen, wir sehen sofort, zu welchem Unternehmen haben wir erstens eine Beziehung, welche Produkte interessieren uns und klack haben wir es.
Diesen Minority Report, den haben wir eigentlich schon heute, nämlich online. Ich sage nur mal Beispiel Schuhwerbung. Mhm. Da haben wirklich einige Bekannte von mir das schon öfters beschrieben. Herr Peller, ich gucke dich ganz explizit an.
Ja.
Und zwar, dass sie einmal bei Zalando unterwegs waren. Ich weiß nicht, hast du da auch was gekauft?
Ich habe tatsächlich erst einmal sozusagen ein Schuh-Shopping-Erlebnis gehabt bei eben der Plattform Zalando und habe dann mich wirklich das auch erlebt. Erstmal, was du vorhin auch beschrieben hast, Sabine, das ist toll. Man konnte sich auch mal aus einer riesigen Auswahl irgendwie alles ganz genau angucken, von unten, von oben, von rechts, von links den Schuh. Und hatte dann irgendwie so 5 bis 6, die ich alle toll fand, konnte mich nicht entscheiden, musste dann aufgrund meines sozusagen vorher definierten Budgets mich entscheiden für einen Schuh, habe den dann gekauft. Aber seitdem, egal irgendwie, ich habe das Gefühl, auf allen Webseiten, auf denen ich mich bewege, habe ich da immer so eine Einblendung, mal waagerecht, mal senkrecht, Zalando-Werbung. Und der zeigt mir immer die anderen 5 Schuhe, die ich noch nicht gekauft habe. Und die verfolgen mich. Und ich bin mir aus 2 Gründen nicht sicher, ob ich das gut finde, auch so ein bisschen, weil ich auch das Gefühl habe, hey, irgendwie verfolgen sie mich, das ist mir irgendwie unangenehm. Ich denke aber andererseits auch, Moment mal, diese 5 Schuhe, die habe ich schon von alleine gefunden. Warum sind sie jetzt wenigstens nicht so schlau und zeigen mir noch die anderen weiteren 5, die auch so ähnlich aussehen würden? Also ich bin da irgendwie so ambivalent.
Das Internet ist zurzeit auf dem Niveau eines 6-jährigen, 7-jährigen Kindes. Ich habe 2, einer 16, einer 6, dann weiß man, wo das Internet innerhalb der nächsten 10 Jahre landet. Also es fehlt ja eine ganze Menge Intelligenz. das ist ja das, was Sie gerade sagen. Das sind jetzt so die ersten Versuche zu sagen, wie können wir denn permanent eigentlich informieren. Das ist noch die alte Werbewelt, die nicht mehr funktioniert. Dann die neue Werbewelt, die entsteht ja gerade erst. Also insofern müssen wir einfach so sehen, Intelligenz ist noch nicht drin. Übrigens ab heute können Sie, wenn Sie Google eingeben, Flüge Hamburg-Düsseldorf, ganz neu, dann können Sie sofort eine Auflistung der aktuellen Flüge bekommen. Sie müssten nicht mehr in die einzelnen jeweiligen Anbieter rein. Google wird immer intelligenter, mit anderen Worten.
Ich habe gerade hier noch einen Tweet bekommen von Norbert Heiduk. Er schreibt, ich berate mich besser als jeder Verkäufer und bekomme die Ware billiger. Warum soll ich einen Laden betreten? Das lässt ja schon, dieser Tweet, den finde ich sehr schön vom Norbert, weil das lässt ja so eine gewisse Kundenhaltung zeigen. Ich will dir jetzt nicht als arrogant bezeichnen, das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern im Sinne von, ich glaube, wenn man ein gewisses Online-Shopping-Erlebnis hatte, auch vielleicht auch in der Kundenkombination mit Firmen, die bereits sehr aktiv bei Twitter und Facebook sind, auf die Kunden reagieren, irgendwann erwartet man ja auch, dass die Firmen einen weiter so toll behandeln, wie man da vielleicht ein, zweimal die Erfahrung mittlerweile gemacht hat. Zum Beispiel gibt's ja, was weiß ich, Telekom, Vodafone, Lufthansa, die reagieren ja richtig auf einzelne Kunden und versuchen da zu vermitteln. Das ist natürlich auch für die Unternehmen eine gewisse Herausforderung.
Also das ist der jetzt typische Digital Native, wie man so schön sagt, der sagt, also eigentlich brauche ich jetzt keine Unterstützung mehr, ich könnte mir alles holen. Ich glaube aber, dass man trotzdem die Nähe suchen wird, weil auch wenn Sie heute ein Auto online konfigurieren können, Sie gehen trotzdem ins Geschäft rein und wollen trotzdem noch mit dem Verkäufer sprechen. Die Herausforderung liegt eigentlich bei den Verkäufern. Die brauchen heute einen anderen Umgang mit Kunden. Das heißt, wir müssen eigentlich lernen, dass es einen moderneren Verkäufer gibt. Ich sage ganz einfach, viele leben immer noch in dieser klassischen alten Welt. Sie müssen lernen, wie sie mit einem digitalen Kunden heute umzugehen haben. Und das ist eigentlich die spannende Herausforderung, die man jetzt findet. Wenn wir das Gefühl haben, der hilft uns sonst auch nicht, der hat weniger Informationen als wir selber, dann ist er raus aus dem Geschäft. Und das ist eben halt der Vorteil der heutigen digitalen Welt. Ich konzentriere mich auf ein Produkt als Kunde, hole mir alle Informationen und bin im Zweifelsfall besser informiert als ein Verkäufer. So, wie geht ein Verkäufer in der heutigen Welt damit um? Bin aber nach wie vor davon überzeugt, das wird eine neue Generation von Verkäufern schaffen, Verkäuferinnen schaffen, die einfach auch dieses aktiv mit integrieren in dem, was sie dann letzten Endes jeden Tag tun. Also insofern glaube ich, dass die Welt immer noch in beiden Richtungen funktionieren wird.
Sabine, ein Aspekt ist ja auch immer das Sparen beim Online-Shoppen. Inwieweit kannst du durch das Online-Shoppen Geld sparen? Oder guckst du auch direkt danach, wo man irgendwie besondere Schnäppchen, sage ich mal, virtuell schießen kann?
Also im Segment Klamotten, was ja mein größtes Segment ist beim Online-Shoppen, mache ich immense Schnäppchen. Das muss ich ganz deutlich sagen. Also weil Online-Shops einfach viel mehr reduzieren und man auch viel gezielter nach reduzierter Ware suchen kann. Das ist absolut ein Vorteil. Auf der anderen Seite mein letzter Staubsauger, den ich mir gekauft habe, das war halt wieder so eine zwiespältige Geschichte. Ne? Ich wollte einerseits im Geschäft mich beraten lassen, halt eben von dem fachkundigen Berater. Und es war genau das, was der Herr Geffroy gerade beschrieben hat. Nachdem ich mich da habe beraten lassen, bin ich halt wieder nach Hause in den Online-Shop, habe die diversen zwei Produkte, also zwei Staubsauger, die ich mir ausgesucht hatte, verglichen und habe mir dazu dann noch die Online-Kommentare durchgelesen und habe dann letztlich erst gekauft. Also
sehr interessant, aber auch, dass dieser Blick auf Vergünstigungen doch sehr intensiv ist, das sehen wir, glaube ich, auch, wenn wir uns jetzt mal das nächste Beispiel anschauen, das ist nämlich Groupon. Groupon übt heute für viele Online-Shopper so eine Faszination aus, wie wir das mal einst bei eBay erlebt haben. Viele sind temporär richtig süchtig nach den täglichen Angeboten aus ihrer Stadt.
Ja, und ich schaue gerade auch mal, was es hier bei uns in Köln gibt, also der Stadt, aus der wir senden, und dort gibt es aktuell für 14,90 Euro statt für 239 Euro fit durch den Sommer mit diesem unglaublichen Fitnessstil, 4 Monate mit allem drum und dran trainieren. Ja, das Angebot wurde heute auch schon mehrere Dutzend Mal gekauft. Und wie kann das funktionieren? Das fragen wir uns und das fragen wir Dr. Daniel Glasner. Er ist Geschäftsführer von Groupon Deutschland und jetzt bei D-Radio Wissen im Online-Talk. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Glasner, das Fitnessangebot hat eine Sparmöglichkeit von 94%. Ist das noch seriös?
So wie alle Angebote bei Groupon ist auch das seriös. Wir stellen uns diese Frage, bevor wir ein Angebot online stellen, immer selber, weil wir natürlich sehr bedacht darauf sind, dass wir nichts online stellen, was unsere Kunden dann später vielleicht bereuen, sollten sie es kaufen. Insofern auch dieses Angebot ist absolut seriös und dient diesem Fitnessstudio gerade im Sommer in einer Zeit, wo vielleicht die Auslastung für ein Fitnessstudio nicht so hoch ist, neue Kunden auf sich aufmerksam zu machen und so durch eine Phase von geringerer Auslastung einfach Kunden zu gewinnen, die dann eben zu einem so günstigen Preis bereit sind, in dieses Fitnessstudio-Angebot anzunehmen. Insofern für unseren Partner, das Fitnessstudio, ein spannendes Angebot und für die Kunden aber auch, weil sie eben die Möglichkeit haben, hier etwas Neues zu einem sehr, sehr niedrigen Preis auszuprobieren.
Lassen Sie uns mal über die beiden Hauptunterschiede zwischen Groupon und auch klassischen Anbietern sprechen. Einmal ist das ja die lokale Ausrichtung. Also Groupon wurde 2008 gegründet, in Chicago ging es los und heute ist die Firma weltweit aktiv und ist trotzdem dem Städte- und Regionalprinzip treu geblieben. Warum?
Gut, das Grundprinzip ist, dass Groupon jeden Tag beispielsweise in Deutschland in mehr als 40 Städten auf der ganzen Welt in Hunderten von Märkten ein Angebot des Tages präsentiert. Dieses Angebot ist aus dem Bereich Gastronomie, Wellness, Freizeit, Reise, Handel. Wir nehmen immer wieder neue Bereiche dazu und hat einen Rabatt in der Regel von bis zu 90%, ist aber nur exklusiv bei Groupon erhältlich und in der Regel nur für 24 Stunden, das heißt nur für sehr beschränkte Zeit. Das gibt zum einen Kunden und unseren Nutzern und in Deutschland haben sich schon viele Millionen Nutzer bei uns angemeldet und bekommen jeden Tag den Newsletter mit dem Angebot des Tages aus ihrer Stadt. Unseren Nutzern ermöglicht das, neue Angebote in ihrer Stadt kennenzulernen, neue Dinge mit relativ wenig Risiko auszuprobieren und einfach Informationen zu haben, was Neues in ihrer Stadt passiert. Partnern, unseren Partnern auf der anderen Seite, gibt das die Möglichkeit, erstmals sich im Internet wirklich professionell zu präsentieren. Weil viele unserer Partner sind, sage ich mal, Klein- oder Einzelbetriebe, die wenig oder gar keine Möglichkeit haben, sich professionell im Internet zu präsentieren. Auf der anderen Seite sind aber mittlerweile der Großteil der Nutzer und der potenziellen Kunden informieren sich ja heute im Internet. Wir haben es jetzt in den letzten Minuten auch gehört. Das heißt, das Internet ist die primäre Informationsquelle. Und wenn Sie da als auch Kleinstanbieter oder Kleinbetrieb sich nicht professionell präsentieren im Internet, dann gibt es sie de facto nicht. Und wir sind dieser Brückenkopf zwischen hochwertigen Angeboten von kleineren Anbietern, lokalen kleineren Anbietern und zwischen interessierten Nutzern, die in ihrer Stadt neue Angebote kennenlernen wollen.
Das finde ich sehr spannend. Sie haben jetzt nämlich den zweiten Aspekt natürlich auch schon gleich mit abgedeckt, dass der Kunde ja irgendwie auch immer auf der Suche nach super Angeboten ist und er weiß, ich bekomme täglich für meine Stadt da ein neues Angebot. Und ehrlich gesagt, ich gehöre noch nicht zu den Millionen Groupon-Kunden, weil ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass ich dann wirklich tagtäglich ein tolles Angebot bekomme und dann eigentlich viel mehr kaufe, als ich eigentlich vorhatte, für mich zu besorgen. Können Sie da so ein bisschen meine Befürchtung verstehen?
Ich kann sie nachvollziehen, kann sie aber auch entkräften und würde sie auch ermutigen, das mal auszuprobieren. Warum? Weil wir oder unser Anspruch ist, das Leben unserer Nutzer abzubilden. Das heißt, unsere Angebote umfassen Essen, umfassen Freizeitangebote, umfassen Handelsangebote, Reiseangebote, also die Dinge, die jeder Deutsche ohnehin macht.
Ja, ich finde mich da auch wieder.
Jeder geht von uns essen und so weiter. das ist Ziel und Zweck des Ganzen. Insofern sehen wir uns eher als Plattform, die sozusagen Leuten, die in Großstädten wohnen, eine gewisse Lifestyle-Orientierung haben, sprich die gern außerhalb essen, die gern neue Freizeitangebote annehmen, die gern reisen, einfach eine Auswahl zu bieten, neue Anbieter oder Anbieter, die vielleicht bis jetzt ein Geheimtipp waren, zu präsentieren. Und die Kaufentscheidung trifft dann ohnehin jeder selber. Der Vorteil ist auf jeden Fall dadurch, dass wir außergewöhnlich attraktive Angebote haben, dass der Preispunkt sehr, sehr niedrig ist und dass das Risiko natürlich minimiert, Neues auszuprobieren.
Jetzt gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die anmerken, dass solche Gutscheine oder Deals gerade für kleinere Händler auch zu einer großen Belastung werden können. Einmal kommt es möglicherweise nach einer Aktion zu einem großen Kundenschwamm, den man vielleicht gar nicht ganz bewältigen kann. Und es ist sogar in einigen Printartikeln über Groupon zu lesen, dass für kleinere Händler manchmal sogar auch ein finanzieller Schaden entstanden ist und sich das eben nicht gelohnt hat. Wie setzen Sie sich denn mit solchen Problemen auseinander?
Für uns ist extrem wichtig, dass unsere Partner, genauso wie unsere Kunden, glücklich sind und nicht nur im Moment des Kaufs, sondern natürlich auch bei der Einlösung und danach. Insofern müssen wir extrem darauf achten, dass wir zum einen Partner nicht überfordern und zum anderen Kunden Angebote präsentieren, die genau so sind, wie sie sich bei uns auf der Seite darstellen. Deshalb achten wir sehr darauf, dass wir die Kapazität unserer Partner mit dem Partner gemeinsam einschätzen. Die Angebote, die Sie bei uns sehen, die entstehen ja in einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen Coupon und dem Partner. Wir haben mehrere hundert Leute in Deutschland, die unterwegs sind in allen Städten und sich mit Partnern zusammensetzen, im Rahmen von persönlichen Treffen den Partner kennenlernen, seinen Laden, sein Geschäft kennenlernen und das auch beurteilen können. Und insofern achten wir da immer sehr darauf, den Partner nicht zu überfordern, weil das natürlich zum einen den Partner nicht glücklich macht, was wir nicht wollen, und zum anderen aber auch bei der Einlösung für den Kunden kein positives Erlebnis wäre. Und auch das wollen wir nicht, weil wir wollen, dass unsere Kunden natürlich wiederkommen, weil sie bei Coupon ein tolles Erlebnis hatten. Wir wollen, dass unsere Kunden auch über Coupon weiter erzählen und auch die Angebote weiterschicken, weil am Ende ist sozusagen ein Überbegriff für Coupon auch Social Commerce. Das heißt, unsere Angebote werden von unseren Nutzern weitergeschickt. Das ist ein sehr wichtiger Kanal für uns. Und wir wollen, dass unsere Partner auch regelmäßig mit uns arbeiten und uns als, sage ich mal, Teil ihres Marketing-Mixes sehen. Von daher sehen wir da, haben wir da ein sehr starkes Eigeninteresse, dass kein Partner überfordert wird.
Herr Gaffreuer, Sie haben ja auch da sich mit Groupon in Ihrem Buch auseinandergesetzt, ne?
Ja, also erstmal, hallo Herr Dr. Lasner, ich freue mich. Ich bin bekennender Groupon-Fan und nutze das, was ich dort. Ich finde es eben halt toll, dass hier Geschäfte eine Chance bekommen, die vielleicht noch nicht mal einen eigenen Internetshop haben. Das war spannend. Die Frage, die ich jetzt nur habe, jede Idee ist ja super. Sie haben ja auch beides miteinander kombiniert. Ihre Verkäufer sind auch draußen unterwegs, reden mit den Geschäftsleuten. Können Sie uns einen kleinen Blick in die Zukunft geben? Was passiert denn mit Groupon in der Zukunft? Weil Sie sind das zurzeit schnellst wachsende Unternehmen. Haben wir gerade ein 6-Milliarden-Angebot im Dezember ausgeschlagen. Also haben schon viel Spaßpotenzial im Augenblick. Aber irgendwann wird der Beste auch mal kopiert. Was machen Sie denn dann?
Gut, wir werden ja schon laufend kopiert. Und das schon seit längerer Zeit. Unser Anspruch ist ganz klar, dass wir uns nicht nur dadurch abheben, dass wir die Größten sind und die größte Reichweite haben, sondern dass wir auch Qualitätsführer sind. Das heißt, unser Anspruch ist ganz klar, dass wir jedem Groupon-Nutzer immer ausgezeichnete Qualität bieten, bei jedem Kauferlebnis, bei jedem Einlösererlebnis, und dass jeder Nutzer darauf vertrauen kann, dass ein Angebot, das bei Groupon online ist, mehrfach qualitätsseitig geprüft ist. Auf der anderen Seite wollen wir auch die beste Qualität unseren Partnern gegenüber anbieten. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass jeder Partner das Erlebnis, bei Groupon geschaltet zu werden, als ein angenehmes, unkompliziertes und einfaches erlebt. Und das ist ganz klar der Weg, wie wir Groupon auch als Brand etablieren wollen und wie wir uns auch qualitätsmäßig und nicht nur reichweitenmäßig abheben wollen.
Ob Groupon unser Friend wird, das werden wir in Zukunft sehen. Daniel Glasner, Geschäftsführer von Groupon Deutschland. Vielen Dank.
Dankeschön.
Sabine, bist du auch bei Groupon?
Ich habe mich mal angemeldet, aus Recherchezwecken tatsächlich, und habe aber noch nie bei Groupon etwas gekauft und bin auch kein großer Fan von Groupon, um ehrlich zu sein. Ist aber so ein Gefühlsding. Also zwei Sachen finde ich problematisch. Einerseits finde ich problematisch, dass man sich halt eben einen Gutschein kauft, und ein Gutschein hat automatisch den Zwang, ihn irgendwann einzulösen. Und ich glaube, jeder kennt das, der zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt bekommt. Also irgendwann sagt man das mit den Worten, oh, ich muss den Gutschein noch einlösen, und geht daraufhin in die Stadt. Also es ist halt, hat so etwas Zwanghaftes, was ich für mich selber problematisch finde. Und das, was er auch gerade ansprach, dass halt Groupon damit arbeitet, dass man selbst Empfehlungen ausspricht und dieses Gelocktwerden mit Prämien quasi als Kunde selbst, das finde ich per se immer so ein bisschen zweifelhaft. Also da überlege ich mir dann immer, also ich weiß nicht, ich habe da so eine Hemmschwelle, die sich bei Groupon bei mir automatisch aufbaut.
Ich muss mir mal überlegen, ob ich mich da auch anmelde irgendwie.
Das können wir ja dann noch machen. Da ist ja auch das Phänomen vielleicht, dass Groupon zu so einer Art Gatekeeper wird. Also vermittelt zwischen kleinen Läden, die noch keine große Netzpräsenz haben, auf der anderen Seite. Und damit ja auch indirekt vielleicht so ein bisschen zu einer Konkurrenz zu Facebook oder Google wird. Denen schreiben Sie ja, Herr Gaffreuer, auch eine Gatekeeper-Funktion zu, mit denen sich jeder Verkäufer heutzutage auseinandersetzen muss. Was heißt das?
Ja, in meinem Buch habe ich das ja gerade auch ausführlich beschrieben. Das Einzige, was stört, ist, der digitale Kunde hat ein ganz zentrales Thema. Es gibt diese Türsteher, die sind längst da. Apple ist einer von denen. Google ist der nächste. Vielleicht wird eines Tages Facebook, wäre dann auch ein Potenzial dort. Das sind einfach Unternehmen, die klemmen sich dazwischen. stellen also die Technologie zur Verfügung, aber sie bestimmen, wer rein darf und wer nicht. Das ist ja sehr extrem auch bei Apple der Fall, weshalb ja auch viele jetzt darauf reagieren. Apple hat ja auch Probleme, in manche Märkte vorzustoßen, ob es der Buchmarkt ist oder ob es letzten Endes der Zeitungsmarkt ist, weil man sagt, also wir kommen dann wirklich in eine solche Rolle hinein, dass wir nur noch Lieferanten sind und haben die Kontrolle verloren.
Ist es aber denn vielleicht für uns als Kunden besser oder schlechter, dass es diese Shop-Gatekeeper
schlechter,
gibt?
Weil es natürlich auf einem Monopol ist da nur einer. Es sind 2, 3, 4, die dann plötzlich einen Markt bestimmen können. Überlegen Sie einfach, welches gigantische Volumen. Denken wir einfach mal, Apple hätte als Plan, einige Technologien sind als Patent übrigens angemeldet worden, ein Shopping-System für jeden auf die Beine. Nur im Augenblick erst einmal als ein Modell. Apple wäre in der Lage und könnte dann jedem anbieten, mit einem einfach aufzubauenden Shopping-System, was heute möglich wäre, in einen Weltmarkt reinzugehen. Also für manche wäre es eine riesige Chance, weil sie sich dadurch einen Markt eröffnen. Plötzlich kann der Metzger vielleicht seine spezielle Wurst in der ganzen Welt verkaufen. Kann er zwar jetzt schon, aber auf einer Plattform, die dann vorhanden wäre, wäre das natürlich noch viel größer. Andererseits ist er aber dann davon abhängig. Das heißt, wenn es jetzt mehrere, nur wenige gibt, die diesen neuen Markt unter sich aufteilen wollen, dann wird es für die Unternehmen natürlich auch zu einem Problem.
Wie können Unternehmen darauf reagieren? Also irgendwie müssen sie ja auch in Zukunft die sich Märkte erschließen, neue Geschäftsmodelle entwickeln.
Also jeder sollte sich die Frage stellen, einer meiner besten Freunde ist Oliver Schmidt, einer der bekanntesten Friseure, er hat 160 Mitarbeiter, er hat das Buch ja gelesen und er hat gesagt, gestern Abend habe ich ihn auf einer Party getroffen, er sagt, ich habe direkt 5 Ideen rausgezogen und er sagt, das Erste, was ich jetzt zu meinen Leuten sage, was immer wir tun, wir müssen uns die Frage stellen, was bedeutet das für uns im Internet? Alles, was wir jetzt tun, unterwerfen wir also dieser Frage und kommen dann auch automatisch zu neuen Lösungen. Das Tolle an dieser Welt, in der wir jetzt sind, ich will es nochmal sagen, ist, dass es eine Gründerzeit ist. Jeder ist in der Lage, sein eigenes Geschäft aufzubauen. Dann braucht er nicht die Türsteher. Er kann es jetzt nutzen. Es gibt einen amerikanischen Emigranten, Gary Vaynerchuk heißt der, mittellos angekommen in Amerika. Eltern haben einen Weinshop. Er selber hat gesagt, ich finde Wein toll, ist ja auch nicht so schwer. Und hat dann einen Videoblog ins Leben gerufen, winelibrary.com. Der Mann hat letztes 2006 1 Million gemacht und letztes Jahr 50 Millionen. Aus dem Nichts heraus jemand, der ein eigenes Geschäft aufgebaut hat. Er freut sich jeden Tag, dass es das Internet gibt und dass man das nutzen kann. Also es entstehen jeden Tag mehr Chancen für jeden. Also ein Beispiel, eine Kosmetikerin bei uns in Düsseldorf hat davon gehört und hat gesagt, ich mache jetzt einen Shop auf, hat richtig Trouble gekriegt, weil die großen Kosmetikhersteller wollten nicht mitspielen. Hat sich durchgeboxt, wirklich ganz alleine durchgeboxt, hat den Shop ins Leben gerufen. Jetzt hat sie eine Anfrage gekriegt aus Dubai, 3.500 € Anfrage. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich die Vorkasse geben lassen. Aber man sieht, heute kann jeder sein eigenes Geschäft, wenn er eine Leidenschaft hat, wenn er für etwas brennt, dann kann er das auch ins Internet stellen und davon eben halt seinen Lebensunterhalt vielleicht in Zukunft bestreiten.
Herr Geffroy, ich habe eine Frage, die mich brennend interessiert, weil ich bei mir persönlich so einen Wandel feststelle, was die Bereitschaft angeht, mit meinen persönlichen Daten im Netz umzugehen. Mhm. Und weil Sie sich ja eben mit dem digitalen Kunden auseinandersetzen und sagen, es ist gerade eine Gründerzeit, also es expandiert wahnsinnig im Internet. Wie sehen Sie das? Also wird der digitale Kunde in Zukunft immer mehr bereit sein, private Daten von sich preiszugeben? Was also ein Gut, was vor ein paar Jahren noch als unsagbar schützenswert galt? Oder wird es möglicherweise irgendwann eine Rückbesinnung geben und den Wunsch, irgendwie aus dieser Online-Identität wieder zurückzukehren?
Also das können Sie nicht. Ähnlich, wenn Sie einmal mit Strom angefangen haben, müssen Sie weitermachen. Also ich glaube, das ist einfach ein Weg, den man jetzt geht. Das wird Rückschläge geben. Gerade wieder aktuell ein japanisches Unternehmen. Also dann geht man wieder 2 Schritte nach vorne, 1 Schritt nach hinten. Man wird immer mehr daran arbeiten, wie man es sicher machen kann. Es wird keine 100%ige Sicherheit geben. Man wird aber bereit sein, diese Daten einfach rausgeben, weil sie nicht mehr die Alternative haben, sich komplett zurückzuziehen. Es gibt ja Menschen, die sind wirklich ausgestiegen und haben nach einem Jahr offiziell wieder bekannt gegeben, ich bin wieder reingegangen. Es geht nicht mehr. Das gehört heute zum täglichen Leben.
Vielleicht jetzt zum Schluss der Sendung, dass wir nochmal von Ihnen beiden einen kurzen Impuls bekommen. Und zwar, welchen Wunsch vielleicht, Sabine, du als Kundin oder welche Empfehlung Sie als Berater auch jedem einzelnen Verkäufer mit auf den Weg geben können, was ganz Konkretes. Was können wir jetzt sozusagen noch aus dieser Stunde mitnehmen? Das würde uns zum Schluss noch interessieren.
Darf ich anfangen?
Gerne.
Also ich verstehe mich mittlerweile als digitaler Botschafter. weil ich ja schon sehr lange mich damit beschäftige. Auf den Punkt gebracht ist eigentlich meine Empfehlung in meinem Buch, das Einzige, was stört, ist der digitale Kunde. Beschäftigt euch bitte mit den Chancen, die das Internet bieten für jeden. Für jedes Geschäft, für jeden Einzelnen. Diese Gründerzeit ist die Zeit, die nur jetzt da ist. Das ist jetzt das beste Potenzial. Das war vorher nicht und irgendwann wird es auch nicht mehr so spannend sein. Also für jeden ist es jetzt Zeit, dieses Chancenpotenzial für sich selber zu nutzen. Und das finde ich etwas ganz Tolles, dass man dadurch Menschen eine völlig neue Perspektive bieten kann.
Was für mich, denke ich, wichtig ist, zu erkennen als Kunde im Netz selbst, dass man da eine Sozialisation erfährt, dass man sich mit den Marktmechanismen durchaus auseinandersetzen muss. Und das ist auch das, was ich hoffe, was jede Generation für sich tut. Also bewusst mit dem Medium umzugehen.
Tja, und damit geht der Online-Talk jetzt hier zu Ende. Das ist der letzte im Mai gewesen. Und wie immer gibt es auch diese Ausgabe schon in wenigen Minuten zum Nachhören auf wissen.deradio.de.
Und für alle, die jetzt ganz enttäuscht sind, dass sie jetzt vier Wochen auf uns verzichten müssen. Wir hören uns wieder am vierten Samstag im nächsten Monat. Das ist dann der 24. Juni zu gewohnter Zeit hier um 11 Uhr.
Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine
digitale Zeit und vielen Dank
für Ihren Einkauf.